Deutschlandfunk Doku.
Als mein Vater mir den Begriff unendlich erklären wollte, es war noch in Kiel vor der Schulzeit, kritzelte ich Papier auf Papier mit Punkten voll, als könne ich durch den Fleiß dem Unendlichen näher kommen. Vater, ich könnte die Punkte immer noch zählen. Ich pünktelte weiter, setzte die Punkte so eng, dass sie ineinander verschwanden. Vater, ich hätte die Zahl deiner Punkte mitzählen können, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr genau zählen könnte. Ich nahm einen weißen Stift aus der Kommode meiner Mutter, bedeckte meine mittlerweile durchlöcherte Fläche mit weißen über schwarzen Punkten. Vergeblich. Auch das war nicht unendlich. Nach langem Grübeln brachte ich meinem Vater ein weißes, leeres Blatt. Er sagte dazu, das ist am ehesten unendlich.
Die Frau in Weiß. Porträt der Künstlerin Mary Bauermeister. Von Sabine Fringes.
Da wird jetzt gerade mein Wasserdach sauber gekratzt.
Das ist jetzt mit auf dem Mikro.
Das Haus ist gebaut von Schneider Westling, einem sehr kühnen Architekten. Es ist ein kalifornisches Haus, es hat also dünne Fenster, dünne Wände, wurde allerdings auch gebaut in einer Zeit, wo das Öl 7 Pfennig kostet. Jetzt ist es das 30-fache. Man kann hier also eigentlich nicht heizen, weil ich lebe hier mit Lodenmantel, kann also auch im Winter nicht zeichnen. Im Winter mache ich Steinbilder, weil es ist nicht heizbar. Und dieser Schneider Westling hat wunderbare Häuser gebaut. Das erste Wasserdach hat er hier gebaut. Und es ist eine völlig offene Bauweise. Es gibt kaum Türen. Die Türen sind später dazugekommen, weil meine Kinder darauf bestanden, dass sie eine eigene Tür haben wollten. Diese offene Bauweise ist typisch für ihn. Licht durchflutete Räume. Und wir hatten mal bei der Galerie Zwirner ein Bauherrentreffen, alle Schneider-Westling-Bauherren, und haben wir festgestellt, wir sind alle geschieden. Also die offene Bauweise eignet sich nicht für ein Eheleben.
Hallo, guten Tag. Also ihr könnt hier durchs ganze Haus marschieren und wandern.
Jeden ersten Sonntag im Monat öffnet Mary Bauermeister das Haus für Besucher. Freundlich begrüßt die hochgewachsene, weißgekleidete Frau die Ankömmlinge. Trotz ihrer grauen Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden trägt, wirkt sie alterslos. Die blauen Augen funkeln. Etwa 20 Menschen sind gekommen an diesem Junisonntag. Im Erdgeschoss schlüpfen sie in Pantoffeln, die dort in jeder Größe liegen, und steigen dann die Treppe hinauf. Eine Wunderkammer nannte einmal ein Rösrather Bürgermeister dieses Künstlerhaus in Forsbach, einem kleinen Ort in der Nähe von Köln. Eine Wunderkammer mit schwimmenden Gärten auf dem Dach. Himmel und Bäume spiegeln sich im dunklen, klaren Wasser. Durch hohe Prismenstelen bricht sich das Sonnenlicht. Bienen summen an diesem Sommermorgen, während die Besucher sich barfüßig und vorsichtig zwischen den Insekten von Baumscheibe zu Baumscheibe über das Dach bewegen. In dieses Haus am Waldrand zieht Mary Bauermeister nach der Trennung von ihrem Mann, dem Komponisten Karl-Heinz Stockhausen, Anfang der 70er Jahre, zusammen mit ihren 4 Kindern. Mary Bauermeister wird am 7. September 1934 in Frankfurt am Main geboren. Die Schulzeit verbringt sie in Köln. Mit 20 studiert sie erst an der Hochschule für Gestaltung in Ulm bei Max Bill und dann in Saarbrücken bei Otto Steinert. Zurück in Köln richtet sie 1960 ihr Atelier in der Lindgasse 28 ein. Es ist bald in aller Munde und begründet ihren internationalen Ruf als Fluxus- und Konzeptartkünstlerin.
Ich werde immer als die Großmutter des Fluxus bezeichnet, wegen der Aktivitäten im Atelier Lindgasse. Da habe ich die Künstler zusammengebracht von verschiedenen Sparten. Ich habe die Künstler, die Filmer, die Fotografen, die Architekten, die Musiker, alles zusammengebracht. Und das, was ich für das Neueste hielt in der Kunst oder in den verschiedenen Sparten, die habe ich eingeladen, bei mir vorzuführen, auszustellen, zu lesen. Und dadurch war das ein Schmelzpunkt des Neuesten, was in der Kultur, in der Geschichte passierte. Und deshalb ist es als Vorläufer des Fluxus, die ja dann auch intermedial gearbeitet hat, in die Geschichte eingegangen.
Musik, Tanz, Theater, Lyrik, bildende Kunst. In der Lindgasse beginnen die Kunstformen ineinander zu fließen. Eine künstlerische Bewegung, die man später Fluxus nennt. Immer wieder schlägt einer der Besucher eines der vielen Instrumente an, auf die man hier im Hause trifft. Klanghölzer, Klangschalen, Trommeln. Die Musik ist allgegenwärtig. Kompositionsskizzen von Stockhausen lagern hier ebenso wie Briefe von John Cage, Nam June Paik und anderen Künstlern, die Mary damals in ihrem Atelier besuchten.
Oh, hoppala.
Das ist ein selbstgemachtes Instrument, wo ich die Zwischenringe des Bambus rausgenommen habe. Oben und unten eine große Blechdose und eine Feder. Und ich nenne dieses Instrument Echorohr. Und in dieses Rohr hinein singe ich. Und es gibt eine Melodie, die sich mir mal in einer Landschaft geoffenbart hat. Ich nenne das die feinstoffliche Signatur der Landschaft, die ich nach einer langen inneren Phase gehört habe. Eine Landschaft singt auch und in manchen Zuständen kann ich die hören. Das ist also die Signatur einer Landschaft im Schwäbisch Gmünd, ein Tal, ein wässriges Tal mit großen Schachtelhalmen, die doppelt so groß sind als woanders. Und das Komische war, das war wie ein Kanon. Ich hörte das innerlich und sang das dann. Also das ist jetzt natürlich für manche Leute Spinnerei, aber das ist nun mal meine Erfahrung. Man verzeihe dem Künstler seine Inspirationen. Kannst ja sagen, die spinnt, aber diese Melodie hört sie jetzt. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, dass alles, was ich jetzt hintereinander singe, gleichzeitig war. Jetzt kann man jetzt improvisieren. Jetzt kann ich da hinein lachen oder weinen oder irgendwas machen. Das ist das Schöne an so einem Instrument. Du kannst machen, was du willst. Es ist immer verechot und dadurch irgendwie geheimnisvoll. So, kann jeder. Ganz einfach. Das ist ein einfaches Bambusrohr. Aber eben ganz einfache Dinge können auch sehr, sehr wirkungsvoll sein. Und drüben, das müsste ja jetzt nochmal mitkommen, ich habe hier, das haben wir schon in den 60er Jahren gemacht, haben wir Klaviere gekauft, alte Klaviere aufgekauft und haben die entrahmt, nur die Rahmen aufgehängt und haben auf den Rahmen gespielt. Guckt mal hier, das ist ein Klavierrahmen, der sozusagen auseinandermontiert ist. Und auf dem kann man Musik machen. Je nachdem, was du für ein Instrument nimmst, ein Kochlöffel oder eine Bürste. Oder ein Tannenzapfen. Da kriegst du jedes Kind in die Musik mit. Das ist nichts als ein alter Klavierrahmen. Fantastisch.
Ah, nee, das ist gut. Das ist hier eine Jugend.
Der Komponist spielt eine noch unvollendete Komposition, um die Freude zu haben, mit John Cage musizieren zu können. Er bittet, daran zu denken und nicht allzu hart zu urteilen. Es soll überhaupt nicht geurteilt werden, nicht etwa nur hart, sondern...
Etüde für Piano nennt Namjoon Paik seine Aktion. Er spielt ein paar Takte Musik, schamponiert John Cage und David Tudor den Kopf, dann greift er zur Schere und schneidet Cage den Schlips ab. Eine Tonbandcollage vom Krieg in Korea läuft. Stimmen und Geräusche von echten Kriegsgeschehnissen erklingen. Dann schreit Paik selbst, wirft das Klavier um und verschanzt sich dahinter. Schließlich zersägt und zerhämmert er das Instrument. Die Saiten des Klaviers hallen nach. Vergnügen und Entsetzen wechseln einander ab. Das Publikum geht durch ein Wechselbad der Gefühle.
Nachkriegszeit. Köln bestand nur noch aus Ziegelsteinen und großen Haufen von Schrott und Mörtel,
schreibt Mary Bauermeister in ihren Aufzeichnungen.
Alles, was Gestalt gehabt hatte, war kaputt. Alles Bildhafte war daher auch nicht glaubhaft. Es war alles reduziert auf Gebrösel. Es stand ja kein Haus mehr. Also vertraute man dem auch nicht. Also fingen wir ganz von vorne an, beim Gebrösel. Man muss das Trauma des Krieges und einer Verbröselung durchlebt haben, dass man keinem Gestalteten oder Konzept oder irgendetwas mehr traut.
Das Spannende an meinem Atelier war, es gab keine Eintrittskarten. Ich habe nur Leute eingeladen. Dadurch war garantiert, dass nichts kaputt gebuht wurde oder Leute mit Eier beschmissen. Oder es war eben doch immer noch die Nachfolge der entarteten Kunststimmung. Dass der Bürger glaubte zu wissen, was Kunst ist und was Kunst zu sein hat. Dem haben wir uns entwunden. Das berühmteste Stück aus der Zeit ist die Originale, ein Stück von Stockhausen, was ich mit ihm zusammen in Finnland geschrieben habe. Ein Theaterstück, wo 18 verschiedene Figuren, nämlich Originale, verschiedene Künstler aus verschiedenen Sparten, sich selber darstellen, während ein Tonband von Stockhausen abläuft mit elektronischer und instrumentaler Musik. Das haben wir zusammen komponiert und das ist so das Knollenstück der Fluxusbewegung, weil da alles vorkommt. Tiere, Bettler, Zeitungsverkäufer, also es ist eine Mixtur von Dingen, die bis dahin kulturell nicht als Kultur gesehen wurden. Da hat Helms sein erstes Buch gelesen, Farm Anisquau, eine Mixtur aus 30 Sprachen. Der fängt zum Beispiel an, Lein, Leinigen, Alvarsam, Fortamen, Twitter, Irriter, Präsemsuma.
Joich, Sweet, Neubacher, Neubacher, bald Quickfreude, sie man die Supergrid fand. Ach! Jolnis, effendi, mich, Alibaba, tenna, tenna, alena, discipulum inops. Leina, Helena, bondon, jont, orte. Modgan, josh, simsum, lein, power, zeulalon, solo, tarifio.
Da hast du schon 5 Sprachen, wo du immer assoziativ was mitkriegst, aber quasi übersetzen musst.
Und funkten round, cast on. Tribetierlige, zwei swing, chatzen. Babadi, japadu, papaftit, what's a cook? Stop whip tease me knock off mit Gehave, heft you not so.
Wir tun das, was wir glauben richtig ist und was wichtig ist, um eine Bewusstseinserweiterung auch in die Kunst oder den Kunstbegriff zu bringen. Wie kann man die Jacke der Kunst noch ein bisschen weiten?
Si, Lentium.
Dass man den Probeaspekt mit hineinnimmt. Nicht hinter der Bühne wird geprobt und dann geht der Vorhang auf, sondern das ist eins. dass man nicht etwas übt, was dann auf der Bühne ist, sondern dass alle Prozesse dazugehören. Dass man mal hustet beim Singen. Deshalb, wenn ich heute singe, dann huste ich in mein Echorohr oder dann lache ich in mein Echorohr. Das könnte ein Sänger nicht, weil der begrenzt ist. Der ist ja Sänger. Aber ich bin ja nur Maler. Ich kann ja in mein Echorohr singen, was ich will. Das heißt, oft ist der Künstler, der nicht im Metier geschult ist, viel freier in dem, was er Neues machen kann. Und das sind Dinge, dass eine normale Stimme wunderschön ist oder das Geräusch in einer Musik wunderschön ist oder auch mal Stille, gar nichts. Oder eine weiße Leinwand auf weißem Grund, das ist Malevich, das weiße Quadrat auf weißem Grund, das jetzt übersetzt in die Musik, Stille. Und alles das habe ich zusammengebracht, aber das war nur möglich, weil ich eine Frau war. Ein Mann hätte wieder Platzhirschgeschichten gemacht. Die ganzen Salons wurden immer von Frauen geführt. Das ist eben die Fähigkeit der Frau, zusammenzubringen. Die hätten sich nie getroffen. Schon innerhalb einer Sparte nicht, haben die einen gegen die anderen gestänkert. Als Pines Lichtballett bei mir aufgeführt wurde, sagt der Stocke, boah, das ist grandios, das mache ich musikalisch. Nicht? Das heißt, das dann zu übersetzen. Ja, der Stockhausen wäre wahrscheinlich, hätte den Pine nie getroffen oder Pine den Stockhausen nicht. Also große Künstler zusammenzubringen und ihnen zu helfen, dass sie ihr Ego mal an der Haustür lassen. Weil ein Experimentierraum ist, Künstler, die sich gegenseitig befruchten und austauschen. Das war das, was die Lindgasse ausmachte. Und dann ab und zu Publikum dazu zu holen, was verständig genug war, das Ganze zuzulassen, da haben wir der Avantgarde den Fußboden bereitet sozusagen. Und dafür werde ich heute gefeiert. Ich sage, ich bin das Fossil aus den 60er Jahren, was eben einiges in Bewegung gebracht hat. Aber ich bin dann auch nach Amerika, weil ich merkte, hier werde ich Kultusminister irgendwann, weil ich gut organisieren kann. Aber das will ich nicht, ich will meine eigene Arbeit machen.
Ihren Durchbruch als Künstlerin erlebt Mary Bauermeister Mitte der 60er Jahre in New York, wo sie im Umkreis von Pop, Art und Fluxus Freundschaften mit Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Niki de Saint-Phal und Jean Tinguely pflegt. 10 Jahre bleibt sie dort, gemeinsam mit Stockhausen. Die Galerie Bonino nimmt sie unter Vertrag. Das MoMA, das Guggenheim, alle großen New Yorker Museen erwerben ihre Arbeiten. Vor allem die sogenannten Linsenkästen verzaubern Kuratoren und Sammler. Kästen mit allerlei Fundstücken und Gegenständen, hinterlegt mit feinen Tuschezeichnungen und kommentierenden Texten. Jeder ein eigener Mikrokosmos. Optische Linsen und Prismen auf der Glasoberfläche vervielfachen den Blick. Diese Welten in der Schachtel besiedeln noch heute nahezu jeden Raum ihres Hauses.
Lea spielt jetzt Klavier, danach wird es einen Vortrag geben. Oh ja. Oh, jetzt sitzt du mal ein bisschen. Ist schon 11? Ja, schon durch.
In der Mitte des Hauses liegt das große Atelier. Hier finden am jeweils ersten Sonntag im Monat Lesungen und Konzerte statt. Wie einst in der Lindgasse können hier Künstler aus verschiedenen Sparten ihre Projekte vorstellen.
Man kann übrigens ihre selbst hergestellte CDs auch kaufen, weil man damit ihre Arbeit unterstützt. Ich kenne Lea seit Kind an. Für mich ist das ein Naturtalent, die sich fast alle diese Dinge selber beigebracht hat. Und du wirst wahrscheinlich in eine gute Musikhochschule aufgenommen werden mit deinen Begabungen. Und ich unterstütze immer Künstler, die nicht den genormten Weg gehen. Also das ist sehr schwierig für einen sehr individuell ausgeprägten Menschen, der die normalen Schulen unterwandert. Ich bin auch so einer. Also ich unterstütze im Grunde den Außenseiterweg. Und ich halte Lea für ein ganz, ganz großes Talent.
Durch hohe Fenster fällt der Blick auf die Bäume des Gartens. Weiße Überhänge und Kissen liegen auf den Sofas. Weiße Teppiche auf dem Boden. Auch der Flügel ist weiß lackiert. Viel Licht umfängt die Kunst von Mary Bauermeister. Ein großes Steinrelief hängt an der Wand. Ein anderes liegt auf dem Boden. in der Mitte des Raums. Prismen bündeln das Licht der Sonne und werfen Regenbogenfarben auf das Weiß. Überall verteilt stehen Boxen mit Holzstiften.
Ich bin Annalea Weyand und ich habe Mary schon bestimmt vor 10 Jahren oder so kennengelernt. Also als ich 13 war. Und zwar dadurch, dass meine Mutter hier agiert hat und sie dann auch massiert hat immer regelmäßig. Und dann war ich ganz oft hier als Kind. Und Mary hat mich dann super geil unterstützt und dafür gesorgt, weil ich in getrennten Familienhäusern aufgewachsen bin, dass ich halt an beiden Orten ein Klavier habe, wo ich üben kann und so. Und habe mir extra zu meinem Vater einen Flügel anschleppen lassen, unglaublich. Und Mary hat eigentlich echt für jeden, glaube ich, ein Herz. Die ist halt super viel unterwegs und da muss man erstmal einen Zugang zu ihr finden und auch mal dreist sein, glaube ich, und mal ihr sagen, so jetzt will ich mit dir reden. Aber das macht sie ja auch so.
Ich bin halt eben öfter schon mit Mary aufgetreten. Wir haben gemeinsam Performance, Klangperformance. Wir sind in Museen aufgetreten, bei Vernissagen, in Galerien und sind gut befreundet. Und ja, jetzt hole ich gerade eine Arbeit von ihr ab für unseren Kunstverein. Detlef Weigand ist mein Name. Mary habe ich schon länger gekannt, aber so richtig kennengelernt und dass man sich befreundet hat. Das war 2007, da hatte ich eine Ausstellung in Overath und sie hielt eine Laudatio auf die Arbeit. Sie war so begeistert, dass sie sagte, sie können das Geld, was ich hier für die Matinee bekomme, direkt an diesen Mann hier weiterleiten. Den Rest bezahle ich dann später, ich will hier arbeiten haben. Und daraufhin habe ich natürlich fantastisch dann auch da verkauft und das war sehr schön. Also von 7 Arbeiten, das war eine Gruppenausstellung, nahm ich dann nur noch 2 mit nach Hause. Und das Besondere an Mary ist eigentlich Mary selbst.
Unsere Familie ist schon künstlerisch vorbelastet. Ich habe einen Schriftsteller, einen Großvater, einen Onkel, der war Bildhauer, eine Tante, die ist Malerin. Also da gibt es viele mütterlicher und väterlicherseits, die Künstler waren. Wenn ich also einen Begriff wie unendlich oder einen Begriff wie null oder etwas wie Zeit mir erklären wollte, habe ich immer einen Zeichenstift genommen. Ich habe immer versucht, zeichnerisch mir die Welt zu erklären. Aber ich hätte das nicht Kunst genannt. Dann kam, als ich 14 war, in unserer Schule ein Zeichenlehrer aus Siebenbürgen, Günther Ott, ein großartiger Mann, der in der Nachfolge des Bauhaus mit uns völlig anders anfing. Gegenstandslos, also nicht die Natur abzumalen, denn das hatte ich ja schon als Kind so traurig gefunden, die abgemalte Natur ohne die Energie dazu. Und bei ihm gab es ganz andere Themen, Kampf der Formen, kalte, warme Farben, ganz andere Themen. Und die gegenstandslos, rein durch Form, Farbe und Linie auszudrücken, das wurde mir zur Nahrung. Also wenn ich nach Hause kam, ging ich an den Zeichentisch und habe gemalt. Ich habe jeden Tag ein Bild gemalt. Das war einfach meine Erfüllung.
Als Kind überkamen mich manchmal Zustände, in denen ich mich als Körper sozusagen verkrümelte, winzig klein wurde. Im Moment des Verschwindens kippte das Erlebnis um. Ich war nicht mehr Körper, sondern nicht Beschreibbares überall. Alles war eben noch riesig groß um mich herum und dann war plötzlich alles in mir. Ich umhüllte alles mir Bekannte, und unendlich viel mehr mir im Wachbewusstsein Unbekanntes. Farbige, tönende, kaleidoskopartige Muster, in denen Sternenwelten wie winzige Fäden mitwirkten. Ich brauchte nur mit meinem Denken zu steuern, um wieder schwerelos jedes Detail dieser Universen zu durchdringen.
In meiner Kindheit hatte ich, es wird fast als Krankheit bezeichnet, ich konnte Farben riechen, Gerüche als Farbe sehen, Musik sehen, Bilder hören. Das heißt, die Wahrnehmung war noch offen. Das war nicht in so Segmente geteilt, als wären die Wände zwischen diesen einzelnen Sinneswahrnehmungen durchlässig. Man nennt das auch Synästhesie. Und da bist du natürlich mit deinen ganzen Sinnen bei einer Sache, wenn du sie erlebst.
Diese Zustände waren meine Zuflucht, wenn mir Alltag und Schwierigkeiten die Freude am Dasein nehmen wollten. Krieg, Kinderlandverschickung, Trennung von Eltern und Geschwistern, Hunger, Bomben. all dem, ich brauchte bloß recht traurig zu werden, konnte ich entrinnen. Anfangs mehr im Traum, später bei vollem Bewusstsein, im Bunker oder wo auch immer.
Also das Trauma, das sind fürchterliche Traumen, da will ich gar nicht drüber erzählen. Ich will jetzt über den positiven Aspekt dieser osmotischen Empfindsamkeit sprechen. Ich habe um alles Lichter und Farben gesehen. Also für mich gab es nicht tote Materie. Das fand ich seltsam, denn ich habe um Kristalle farbige Felder gesehen, auch um sogenannte tote Steine. Das heißt, ich konnte diesen Begriff tot und lebendig, den konnte ich nicht akzeptieren. Und wunderte mich in der Malerei zum Beispiel, wieso Maler so trübsinnige braun-grüne Landschaften malen. Denn ich sah die ja sehr viel farbiger. Das heißt, ich musste sehr lange lernen, was sehen alle und was sehe nur ich. Ich kam mal nach Hause, ich war 4 Jahre, wir lebten noch in Kiel und hatte wieder irgendwas gesehen, in der feinstofflichen Ebene, also nicht in der grobstofflichen, so wie Kinder Elfen und Zwerge sehen. Kindermädchen lachte mich aus, Bruder lachte mich aus. Und als ich es meiner Mutter erzählte, weil es ein sehr tiefgreifendes Erlebnis war, streichelte sie mir über den Kopf und sagte, Marileinchen, nicht alle Menschen sehen dasselbe. Das war meine Rettung. Hätte gesagt, spinn nicht, da wäre das kaputt gegangen.
Ich habe mal die Naturwesen gefragt, warum sehe ich euch heute nicht mehr? Und sie sagten, du würdest dich in unserer Schönheit verlieren.
Da haben sie völlig recht, ich würde nur in den Büschen hängen und gucken. Und diese Welten, die ich dann sah, die sind ja von einer irisierend schönen Farbe, die habe ich nur wiedergefunden in der Welt, an Schmetterlingsflügeln, an Käfer, gibt es so dieses im Grunde fast Fluorizierende, oder an Tiefseefischen. Da fand ich diese Farbigkeit wieder, habe sie in meinen frühen Arbeiten auch benutzt, da hieß es, es ist Kitsch. Und jetzt in meinen späten Arbeiten, wo ich mit optischen Prismen und Linsen arbeite, wo ich das Licht also durch die Spektralfarben selber entstehen lasse, habe ich das wieder herbeigeholt. Wenn ich das malen würde, würde man sagen, das ist ja kitschig. Also es ist für mich auch spannend zu sehen, wie man, wenn man sich selber treu ist und nicht einer Doktrin folgt, auch nicht einer kunstgeschichtlichen Doktrin, sondern einfach das tut, was innerlich einen bewegt, dass man dann authentisch ist. Ob das erkannt wird von jemand anderem, müsste einem als Künstler egal sein. Eigentlich nur ist man verpflichtet seinem Genius, also dem Kräften, die einen inspirieren, denen ist man verantwortlich.
Seitdem faszinierte mich mehr und mehr, was eigentlich Zeit war, was Raum war. Groß, klein, winzig, lang, kurz. All das hatte ich ja so beliebig vertauschbar erlebt. Zukünftiges und Vergangenes, Erinnertes und Geahntes, vergangene und zukünftige Leben, Welten, Universen. Dazu die Farben, irisierende, betörend schöne, leuchtend helle.
Ich habe sehr früh viele Dinge angefangen, die damals noch keine Kunst sind. Ich habe zum Beispiel nur mit Steinen gearbeitet, die ich in der Natur finde. Das nannte man damals, das ist doch Natur. Das macht doch jeder am Strand, dass er Stöckchen sammelt und Steinchen aufeinander häuft. Das ist doch keine Kunst. Dann arbeitete ich mit Stoffen, mit gefundenen Leinwänden, wo das Licht durchgeht. Ja, das ist doch Handarbeit, das ist doch Weiberarbeit. Oder ich habe in 50er Jahren schon Bilder gemacht, wo man auf einer Magnetplatte mehrere Teile austauschen konnte. Ja, das ist doch Spielerei. Ja, alles drei ist heute hochaktuell. Das eine wird Earth Art genannt, ne? Also die Steinarbeit. Die Stoffarbeiten wurden dann die neue Sensibilität genannt. Und diese Magnetbilder, die zählen heute zu den variablen Bildern. Der Betrachter kann sich sein Bild selber mischen. Alles drei war pionierartig in der Kunstgeschichte. Aber weil ich es als Frau gemacht habe, war es keine Kunst. Ja, und 50 Jahre später hängt es im Museum und wird da teuer verkauft. Und da muss ich dem Kaspar König sehr dankbar sein, als er eine große Stoffarbeit von mir 2004 kaufte fürs Museum, hat er zur Eröffnung meiner Ausstellung gesagt, ich muss zugeben, das habe ich 1963 in New York gesehen, da habe ich es für Weiberarbeit gehalten, jetzt muss ich es teuer kaufen. Fand ich ein unglaubliches Zugeständnis auch an seinen Wandel, dass er auch diese Meinung hatte. Ne? Es ist halt so. Ne?
Jeder Künstler ist eigentlich ein Hermes, ein Götterbote oder Schmuggler, der Diesseitiges mit Jenseitigem verknüpft, aus der Welt des Gottes stiehlt und es in die Menschenwelt transportiert.
Steinbilder sind schlicht Energiespender. Und ich bin seit 1960er Jahren bin ich mit den Steinen beschäftigt. Ich war diesen Winter sehr, sehr krank. Das Einzige, wozu ich in der Lage war, mich an meinen Steinhaufen zu flüchten und Steine zu kleben, weil das mir so eine Energie gegeben hat und mich fast gesund gemacht hat. Also das habe ich im Laufe der Jahre eben auch festgestellt, dass das Material, mit dem ich künstlerisch etwas herstelle, eine Ausstrahlung hat, eine Eigenenergie hat. Und schon wenn ich mit den Steinen arbeite, energetisiere ich mich. Und das möchte ich natürlich auch übertragen. Und ich würde niemals mit schlechter Laune oder mit einem bösen Gedanken an ein Steinbild gehen, überhaupt an ein Bild gehen. Es geht nicht. Das arbeitet man ja ein. Es gibt einen Meditationsspruch, wenn ich irgendwo hake, dann fühle ich rein in die Luft, in das Wasser, in die Erde, in mir. Und dann verbinde ich mich mit meinem Geistführer und dann schweige ich eine Zeit und dann ist alles klar.
Versöhne dich mit allen Menschen und Wesen innerlich. Akzeptiere alles, was dir je in diesem oder früheren Leben geschah. Vertraue, dass alles geschieht zu deinem Wohle. Erlöse alle, von denen du glaubst, sie haben dir Unrecht getan. Stimme dich ein auf die Engel der Elemente.
Das ist mein Meditationsspruch. Den habe ich spontan aufgeschrieben, als ich eine Ausstellung machte mit Pyramiden und eine Meditationspyramide gebaut habe. Und dann hat mich ein Reporter kurz vor der Eröffnung bei der Pressekonferenz gefragt, so, was ist denn Meditation? Wenn Sie jetzt meine Steinbilder sehen, da ist einfach immer wieder Ordnungsprinzipien. Je natürlicher ein Material ist, umso künstlicher formiere ich das. Und wenn ich mit sehr künstlichen Materialien arbeite, dann arbeite ich mehr statistisch. Und dieses Ordnungsbedürfnis ist ganz komisch. Das ist eigentlich ein Symmetriebedürfnis. Zum Beispiel, ich habe einen chaotischen Schreibtisch. Da hängt alles durcheinander. Wenn ich das jetzt alles im rechten Winkel zueinander in Pakete ordne, ich habe keinen einzigen Brief beantwortet. Es ist genauso Chaos wie vorher. Aber ich habe das Gefühl, ich habe Ordnung gemacht. Ne? Und meine Mutter sagt, also, ich habe es früher Orgel genannt. Ich mache jetzt Orgel. Ich konnte das Wort Ordnung noch gar nicht aussprechen. Und habe auf der Straße zum Beispiel, wenn da Löcher waren, gab ja früher keine Asphaltstraßen, sondern so Schotterwege, dann habe ich da Steinchen reingemacht, damit das schön glatt und dass das ordentlich ist. Ne? Ich mache auch heute noch gerne Ordnung. Und naja, es ist ein Drang, aber auch ein Zwang. Ich weiß noch, mein Sohn sagt immer, ich komme nur mit ans Meer, wenn du nicht wieder den Strand aufräumst. Das haben meine Kinder sich darüber lustig gemacht, nicht? Weil ich dann Stöckchen zu Stöckchen sortierte, die Steine aufsammelte oder dann Mobiles aus dem Strandholz machte. Der Gestaltungsdrang artet manchmal aus in einen Gestaltungszwang. Und dann wird es Zeit, dass man mal loslässt und aufhört. Du legst los und sag dem Serge, dass er dir hilft, ne?
Der Garten ist ein großes Gelände mit ausrangierten Zirkuswagen, einem Turm und mehreren kleineren Hütten. Hier sind, wie auch im Haupthaus, ihre Materialien und Archive untergebracht. In Gläsern und Kästen liegen ihre Steine fein säuberlich nach Größe und Farbe sortiert. Briefwechsel mit Künstlerkollegen, Tagebücher, Bergbücher und Skizzen sind hier verwahrt. Ein mannshoher Bergkristall auf der Wiese soll den Ort vor schlechten Strahlen schützen. Er steht neben einer umgekippten Birke, die ihr Wurzelwerk in die Luft reckt. Ein großer Gong behütet einen Feuerplatz, um den sich Holzobjekte zum Sitzen gruppieren.
Holger, brauchst du was?
Geht man bis ans Ende des Grundstücks, trifft man auf einen großen Gemüse- und Obstgarten mit Apfel- und Nussbäumen.
Wir können nach hier rücken. Ja. Nee, da gucken Sie ja in die Sonne. Das
geht. Nee, ich kann mich ja Ihnen zuwenden.
Aber dann mache ich diese Blume hier kaputt. Warten Sie mal. Ja. Dann lassen wir das Blümchen aber schützen.
Da will ich jetzt nämlich nicht das Perlblümchen zerstören, nur weil ich ein Interview gebe. Also muss es doch so.
Es schärft sich meine Geruchswahrnehmung und die Wiedererinnerung an schon gelebte Leben, oft als Künstler. So sind mir alle Künste ans Herz gewachsen. Das ist äußerst spannend. Für den Rest meiner Tage habe ich keine Langeweile.
Ein früheres Leben kann ich Ihnen so erzählen. Also, ich war ein Mönch. Es muss in Südfrankreich gewesen sein, denn ich sprach ein Französisch, was nicht heutiges Französisch ist. Es muss also schon ein paar Jahrhunderte her gewesen sein. Ich war auf jeden Fall Mönch und war auch relativ hoch in der Mönchhierarchie, bin aber dann in diesem Kloster nicht Prior geworden oder irgendwas. Es war also Ehrgeiz, mieser Ehrgeiz und Enttäuschung und ja, Hochmut. Und habe mich von dem Turm des Klosters in den Hof gestürzt, weil ich das nicht ertrug, diese Demütigung. Obwohl man ja eigentlich als Mönch Demut lernen sollte. Keuschheit, Demut und Gehorsam, das waren ja eigentlich so die Regeln. Ich kannte die, waren mir auch eingeschrieben. Aber ich war weder demütig, keusch kann ich mich nicht, war nicht das Thema, als ich mich erinnerte. Hätte ich reinhorchen können, weiß ich aber nicht mehr. Aber ich habe mich in den Innenhof gestürzt und bin aber nun leider nicht umgekommen von diesem Sturz, sondern habe mir nun alles Mögliche, das Bein, die Rippen, die Schulter gebrochen. Und dann erlebte ich etwas, was mich total erstaunt hat. Dann kamen die Mitbrüder herbei und waren von einer Liebe und einer Zärtlichkeit und haben mich versorgt, dass mir das bitter leid tat. Ne? Warum habe ich das nicht akzeptiert? Was sind das für herrliche Menschen? Denn die hatten eine Fürsorglichkeit, mich nun sozusagen gesund zu pflegen. Es muss im Sommer gewesen sein, denn es schien die Sonne und es war alles grün. Aber ich starb dann doch und dann war Winter. Ich sah den Schnee, komischerweise Südfrankreich, es muss wahrscheinlich auch hoch gewesen sein, also bestimmt nicht im Tal. Also da, wo es in Frankreich auch, vielleicht Pyrenäen, auch schneit. Und ich habe in den Pyrenäen später eine Reise hingemacht, wo ich mich sehr wohl fühlte. Und auch eine Stadt wiedererkannte, Carcassonne, da bin ich durch die Straßen gegangen, ich wusste genau, wo ich hin musste. Also es war ganz klar Wiedererkennen auch der Stadt. Und so, jetzt war ich also dann doch gestorben, aber ich habe während dieses vielleicht halben Jahres Maximum, in dem ich noch lebte, innere Buße getan. Ich habe also mein Leben durchdacht und habe also Frieden geschlossen mit den Mitbrüdern.
Und so scharf und genau sind mir im Alter meine früheren Leben erschienen. Ich nenne das meine Wanderzeit. Wenn ich faste, schweige und wandere und keinen Menschen sehe, dann gehe ich in den Wald, ins Gebirge, ans Meer. Dann sehe ich andere Frequenzen und Welten, die neben uns her sind.
Ich glaube, es gibt schon sowas wie eine Vorbestimmung. Das heißt, dass Seelen sich vornehmen, jetzt wollen wir uns im nächsten Leben wieder treffen und dann arbeiten wir an der Sache weiter.
War das bei Stockhausen und Ihnen so?
Das war ganz gewiss so. Also das war eine solche mächtige Erfahrung, die so tief in unserer beiden Seelen fiel. Dem war auch nicht zu entrinnen, deshalb konnten wir auch nicht anders. Deshalb haben wir ja die Ehe zu dritt geführt, weil wir die Frauen nun nicht ausschließen wollten. Es gab ja nun eine Frau, eine wunderbare Frau mit 3,5 Kindern, das halbe war noch nicht geboren. Das hat Stockhausen dann so genannt, die wichtigste Komposition scheint mir mein eigenes Leben zu sein. Wenn uns das gelingt, uns dreien, dann ist es gut. Ne? Ich lebte damals mit Doris und Karl-Heinz in Braunsfeld, weil mein erster Freund uns verfolgte. Also die haben mich dann aufgenommen in ihre Familie. Ich musste dann mein Atelier in Köln verlassen. Und in Braunsfeld war ein wunderschönes Klavier. Und ich hatte natürlich eine gewisse Traurigkeit über unser Schicksal. Es war ja nicht einfach, im katholischen Köln in der Ehe zu dritt zu leben. Und ging nicht wütend, ich würde sagen eher traurig ans Klavier und spielte immer denselben Akkord. Das Einzige, was sich unterschied, war, dass ich die Finger verschieden stark aufsetzte, sodass der Akkord eigentlich immer verschieden klang, obwohl genau dieselben Töne angeschlagen wurden. Und habe das einfach so in Trance vor mich hingespielt. Und da hat Stockhausen gesagt, das ist ja grandios. Und hat dann das Klavierstück 9 geschrieben. Aber ich könnte genauso viele Geschichten erzählen, wo ich auf ihn reagiert habe. Das heißt, was er musikalisch machte, ins Optische übersetzt hat. Diese Frau, diese erste Frau, mit der wir nun zu dritt lebten, war mir wie Mutter und auch für Stockhausen war sie eigentlich eine ganz wichtige erste Frau, die ihn überhaupt erstmal ins Leben geleitete. Ich habe ihr versprochen, 5 Jahre keine Kinder zu kriegen. Das hat sie eigentlich erwartet von mir. Sie sagte, wenn es hält, dann bist du jung genug. Wenn es nicht hält, ist nicht ein Kind unversorgt. Und das war ein wunderbares Versprechen, was mir sehr schwer fiel, weil ich natürlich glühte, von diesem wunderbaren Mann auch ein Kind zu kriegen. Aber ich habe dann die ganze Arbeit in die Kunst gesteckt.
Ja.
Mary Bauermeister besucht 1961 einen Kompositionskurs, den Stockhausen bei den internationalen Ferienkursen in Darmstadt hält. Dabei entsteht ihre malerische Konzeption. Eine Art Partitur oder Handlungsanweisung für Maler, die das kompositorische Denken Stockhausens aufgreift. Ein Jahr später zeigt das Stedelijk Museum in Amsterdam Mary Bauermeisters Arbeiten. Zur Ausstellung läuft ein Band mit elektronischer Musik von Stockhausen.
Wir haben uns also sehr, sehr inspiriert. Also ich würde sagen, was ich ihm gebracht habe, ist Anarchie und Freiheit. Und was er mir gebracht hatte, ist Ordnung und Struktur. Und da haben wir uns sehr ergänzt. Er sagte mal, bei dir lerne ich noch nicht nur Geometer zu sein, weil er vorher natürlich serieller Musiker war und alles sehr streng komponierte. Und ich habe Dinge sehr spontan gemacht, wie Künstler überhaupt mehr aus dem Bauch arbeiten. Musiker, Komponisten arbeiten ja eine Partitur aus, die jemand anders interpretiert, während der Maler macht das ja alles selber. Und diese verschiedene Herangehensweise von visueller Kunst und akustischer Kunst, die haben wir ausgetauscht. Und das waren sehr inspirierte Jahre. Also das muss ich sagen, das war wunderbar.
Die kleine Meerjungfrau. Ein Märchen, das mich tief bewegt hat. Sie tanzt für den Prinzen, den sie liebt. Der Prinz heiratet eine andere. Sie opfert sich und die Wellen holen sie als Schaum ab. Ein Märchen, das mich tief beeindruckt hat. Das leider auch mein Leben als Frau beeinflusst hat. Das macht vielleicht unsere Generation aus, besonders uns Frauen. Der Opfergedanke, der Begriff der Treue. Ich bin heute keinem Menschen mehr treu. Treu bin ich allein meinem Schöpfungsplan. Wenn ich zufällig jemanden neben mir habe, der den gleichen Weg geht, wunderbar, dann ist das mein Partner. Musste ich für mich sein, um in die Tiefe zu gelangen? Musste ich Stockhausen verlassen, um bei mir zu bleiben? Brauchte ich eine totale Bindungslosigkeit? Brauchte er sie nicht auch? Jetzt kamen meine Gedanken der Untreue. Ja, ich wurde untreu. Nicht mit einem anderen Menschen, sondern mit mir selber.
Er hatte von der ersten Frau 4, von mir 2. Und ich habe mich da breitschlagen lassen und habe das Kind abgetrieben. Ich wollte damit unsere Ehe retten. Das war nicht zu retten, im genau das Gegenteil eingetreten. Und das ist der Grund, weshalb ich ihn verlassen habe, weil ich mich habe von meinem Weg abbringen lassen. Der hatte immer andere Frauen. Das war nicht der Grund, ihn zu verlassen. Es war auch die Erkenntnis, dass ich nicht alles drei kann. Frau, Mutter, Künstlerin, da ist immer eins blieb auf der Strecke. Ich hatte eigentlich mein ganzes Leben lang überflüssige erotische Energie, die ich in irgendwas reingepackt habe. In Kunst, in Literatur, in Sprache, in Organisation. Und wenn mich heute einer fragt, was hast du alles geschafft? Dann sage ich, ja, weil ich seit 1978 alleine lebe. Ich stand ja noch im Saft, wie man so schön sagt, ne? Um mit Max Frisch zu sprechen. Da bleibt so viel Energie, mit denen kann man unglaubliche Welten aufbauen. Ich bin natürlich auch ein Riesenweib. Mich trägt man nicht auf Händen. Bei mir schlüpfen eher Jünglinge unter, die von mir versorgt werden. Mein Leben lang bin ich umringt von wunderschönen Jünglingen, die bei mir unterschlüpfen, weil ich eine starke Frau bin. Und da muss schon einer schon sehr stark sein, damit er mich fraulich beschützen kann. Das liegt aber auch in der Kindheit. Ich habe mein Leben lang vom 10. bis 12., 13. Lebensjahr nur Essen gehamstert. Ich habe gestohlen, geklaut, Brikett nach Hause geschleppt, Holz nach Hause geschleppt, die mit kleineren Geschwistern gefüttert. Meine Mutter war eine winzige Frau, die musste Kartoffeln nach Hause schleppen. Das heißt, wir Frauengeneration aus dem Krieg, wir hatten als Frauen keine Minderwertigkeitskomplexe. Unsere Frauen haben die Trümmer aufgebaut. Die Männer kamen geschädigt aus dem Krieg nach Hause und stumm. Aber bei mir schlüpfen viele unter, die diese Stärke wollen. Ich habe damals, als ich dann auch diese wirklich armen, darbenden Künstler erlebte, die ich damals schon unterstützte, ich bin mit der Mappe von Haus zu Haus gegangen und habe auch unsere ganze Lindgasse damals finanziert, da habe ich mir vorgenommen, wenn du es je als Künstler schaffst, 10% deines Umsatzes gibst du für andere Künstler aus. Ich mache das bis heute. Wenn bei mir 3.000 Euro reingehen, dann gehen 300 in den Topf. Und irgendeinem Künstler, entweder muss ich den als Mensch mögen oder ich muss ihn als Künstler mögen. Manchmal kommt es sogar zusammen, dann ist es natürlich wunderbar. Und dann kaufe ich Kunst, weil ich einfach das unterstützen will.
Gemäß ihrem Lebensmotto »Kein Privatbesitz« überlegt sie, ihr Haus in Forsbach dem Landschaftsverband Rheinland zu schenken. Ein Museum und eine Begegnungsstätte sollen hier entstehen.
Und das erweiterte Projekt ist eben jetzt das Archiv für Kunst, die vergessen worden ist oder alternde Künste, was ich jetzt oben im Oberbergischen ausbaue. Das ist ein großer Bauernhof, große Scheunen und Pferdeställe, den ich gemietet habe, wo ich mich um das Werk von vergessenen Künstlern kümmern, das ich für sehr gut halte, die nie das Glück hatten oder das Unglück hatten, einer Galerie in die Hände zu fallen oder einem Museum jetzt schon ausgestellt zu werden. Und das ist mein soziales Engagement für die Kollegen sozusagen.
Viel Spaß mit dem neuen Projekt da
draußen. Ja, das wird Museum hier. Das ist ja fertig. Hier kann ich ja nichts mehr machen.
Ja, gell. Und jetzt wollen Sie auch noch mal ganz neue Wege beschreiten.
Ja, hier kann man nichts mehr gestalten. Das ist alles fertig. Jetzt muss ich in einen neuen Platz. Weil ich habe eine Riesenscheune. Dann habe ich meine großen Lichtarbeiten, dann habe ich Steinarbeiten.
Schön.
Da ist genug Platz, um 20 Jahre zu schaffen. Und dann singe ich in die Grube. Dann singe ich in die Grube und dann hat sich.
Da wünschen wir Ihnen damit wirklich viel
Freude. Hier ist alles gestaltet. Es ist eigentlich meine Vergangenheit.
Ja.
Und wenn man da nicht einen Schnitt macht, dann wird man am Schluss ein Fossil seiner eigenen Vergangenheit.
Ja.
Und dann archivieren wir, die ganzen Schränke sind voll Bilder.
Ja.
Werkverzeichnis wird gemacht. Ne? Damit das dann, wenn es ein Museum wird, auch übergeben werden kann.
Ja, ja.
Ich habe 7.000, 8.000 Bücher, die wir einscannen, damit die auch geliehen werden können. Das wird ein Kulturzentrum für die Gemeinschaft sozusagen. Und für mich, ich besuche hier meine eigene Vergangenheit, aber mein Elan und meine künstlerische Schaffenskraft, die geht da oben rein.
Wunderbar.
Das spürt man auch, dass Sie da jetzt
Oh, da bin ich restlos glücklich.
Ja, ja, ja.
Die offenen Sonntage, die machen eine Freude. Ich kann die auch nicht absagen, das ist eine offene Einladung.
Ja.
Ich erspare mir dadurch 100.000 Termine.
Das stimmt.
Echt? Und reden, ja, man kann ja auch mal reden, aber das macht mich auch nervös, zu viel reden. Ich bin in Tour.
Ja, ja.
Ich zeige euch mal die Flagge drüben. Kommt mal gucken. Mein letzter künstlerischer Akt ist, die deutsche Flagge umzudrehen, weil ich mir davon erhoffe, dass wir eine Änderung unserer ganzen Misere kriegen. Schwarz gehört nicht nach oben, war auch früher nicht oben. Die Demokratiebewegung hat angefangen mit dem Hambacher Fest, wo die Studenten zum ersten Mal auch mit den Frauen aufs Schloss gezogen sind. Die hatten eine Flagge, da war Gold oben. Und dieses Schwarze, der wie so ein Schuldbalken über unseren Schultern hängt, der hängt wieder über uns, den will ich umdrehen. Ich will es wieder, dass Gold oben ist. Und zwar ist das eine ästhetische Sache und eine energetische und eben auch eine politische. Ich will ja nichts umstürzen. Ich bin nicht ein Umstürzer, sondern ein Zurückverwandler. Die Bürgermeisterin in Köln hat schon die Flagge im Spanischen Bau mit Gold oben und das Schweriner Museum. Die haben das schon aufgehängt. Und diese ganze schwarze Balken, der da oben falsch sitzt, der muss wieder nach unten. Die Erde ist unten, die füttert uns, die nährt uns. In der Mitte ist die Liebe, das Mitgefühl und oben ist die Freiheit und die Transzendenz und das Gold. Und das ist das, was ich dieses Jahr weitertreiben werde. Und dann können wir vielleicht wieder das Volk der Dichter und Denker werden.
Meine Grabsteine sind schon gemeißelt. 4 Stück. Hier ruht in Eile oder... Das war's dann.
Kann ich mal versuchen, ob ich jetzt hier einen Mozart hinkriege.
Die Frau in Weiß. Porträt der Künstlerin Mary Bauermeister von Sabine Fringes. Es sprachen Ilse Strambowski und Mareike Hein. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Helga Mattea. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.
Und so weiter und so weiter. Es ist eigentlich egal, ob es Mozart ist, ob es Krach ist. Das ist alles Welten. Da kann ich hineinhorchen und da geht es bei mir los. Kinder, das nächste Leben werde ich wieder Musiker.